Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Urbio Insider Podcasts, dem Podcast, in dem wir die spannendsten Köpfe der Immobilienbranche zu Wort kommen lassen. Heute geht es nicht unbedingt um Ziegel- oder Zinshäuser, sondern um das große Geschäft zwischen Palmen, Pools und Penthouse-Views. Unser Gast heute, Sebastian Bokemeyer, von Deutschland nach Florida ausgewandert, um Luxusimmobilien zu verkaufen. Oder wie manche Fußballer sagen würden, Miami oder Madrid, Hauptsache Florida. Wir sprechen darüber, wie man im Land der unbegrenzten Möglichkeiten erfolgreich wird, was der US-Immobilienmarkt für Investoren bereithält und warum ein starkes Netzwerk manchmal wichtiger ist als der Kaufpreis pro Quadratmeter. Also, Kopfhörer auf und los geht's. Sebastian, schön, dass du heute da bist. Du bist vor ein paar Jahren nach Florida ausgewandert. Was hat dich zu diesem Schritt bewegt und vor allem, wie war der Start in den USA für dich?
Hi Philipp, schönen Dank für die Einladung erstmal. Also der Start war eigentlich so, dass ich ja damals meine Frau kennengelernt habe, die schon seit Kindheit nach Florida fährt. Und dann hatte ich im Prinzip gar keine andere Wahl, als meinen Urlaub in Florida zu verbringen. Bin dann nach dem ersten Jahr sofort hier, habe mich sofort in alles verliebt, weil die Menschen, das Wetter, das ist halt einfach hier komplett anders. Das ist was ganz anderes als in Deutschland gewesen. Und dann haben wir uns tatsächlich sogar schon das Jahr darauf mit meinen Schwiegereltern zusammengetan. Und dann haben wir das Haus hier gekauft. Das Haus war dann halt, dann sind wir halt noch öfter in Urlaub gefahren und immer ins Haus halt einfach. Und wenn du dein eigenes Haus hast, das ist so, ja, dann willst du halt noch weniger weg. Du weißt ja wahrscheinlich, wie es ist, wenn du im Urlaub selber bist und möchtest gar nicht wieder nach Hause, wieder der Alltag, bla bla bla. Und dann, ja, durch das Haus, das hat halt irgendwie alles so ins Rollen gebracht. Dazu kam dann noch mein Schwiegervater und hat gesagt, ey, ihr seid jung, ihr müsst es machen, überlegt euch was. Und ja, dann haben wir uns halt immer so ein bisschen mehr damit beschäftigt, wie das ist, hier zu bleiben. Und dann wurde irgendwie aus so einer blöden Idee, das wurde immer ernster, dann triffst du dich hier mit dem Anwalt und da hältst dich mit dem Consulting und was auch immer und dann irgendwann stehst du hier.
Jetzt stehst du da in Florida und hast jetzt auch direkt schon den großen Schritt gemacht, da was zu erwerben, was auch so ein bisschen Thema heute ist. Du bist nämlich Makler im Luxussegment für Immobilien. Wie bist du in diesen Markt gekommen? Vielleicht erzählst du mal so, wie das Ganze angefangen hat.
Ja, das war auch irgendwie genauso wie das mit der Auswanderung. Das war halt so, wir sind halt einfach da reingestolpert. Also du weißt ja, dass wir damals haben wir hier angefangen. Unsere Geschäftsidee war ja, mit einem E2-Visum hier rüberzukommen. Das bedeutet, du gründest deine eigene Firma und bist dann verpflichtet, für diese Firma zu arbeiten. Also dein Aufenthaltsstatus hängt an der Firma. Das Visum geht immer 2 bis 5 Jahre. Wir haben damals mit Cleaning und Handyman gestartet. Darüber haben wir dann schon sehr früh sehr gute Kontakte gemacht oder aufbauen können. Und dann sind wir relativ schnell auf die Hausverwaltung gekommen, weil die Leute haben uns vertraut, die haben unsere Arbeit wertgeschätzt. Und ja, und durch die Hausverwaltung hast du dann auch sehr viel mehr Kontakt mit den ganzen Besitzern, mit Gästen, mit den Leuten. Also das ist ja auch in dem Segment, wo wir damals ja auch schon Cleaning und Handyman-Sachen gemacht haben. Also Handyman, kurze Erklärung, das ist eine Art, ja, wie soll ich sagen, in Deutschland wärst du wahrscheinlich ein Hausmeister. Du bist halt, du kümmerst dich um das Haus, da geht was kaputt, du fährst dahin, du machst halt allen möglichen Kram rund ums Haus, was handwerklich ist. Und ja, und irgendwie haben wir uns dann wahrscheinlich relativ schnell, glücklicherweise, das Vertrauen der Kunden und der Besitzer der Häuser erwerben können. Und dann haben wir ja, meine Frau hat dann nach einem Jahr, wo wir hier waren, schon die Green Card gewonnen, bei der Green Card Lotterie gewonnen. Und Green Card ist dann zum E2-Visum wieder ganz anders. Wenn du die Green Card hast, bist du hier vogelfrei. Also du kannst machen, was du möchtest, arbeitstechnisch. Du kannst bei McDonald's am Schalter sitzen, du kannst halt, also du bist halt vogelfrei, du kannst hier machen, was du willst. Und durch das ganze Thema, seitdem wir hier sind in dieser Hausverwaltung und du siehst immer diese schönen Häuser und da war schon immer eigentlich ein Traum von mir, ey, ich würde es so gerne verkaufen, weil eine Freundin von mir, worüber wir wahrscheinlich gerne noch sprechen werden, weil die hat mich so ein bisschen in diese Luxusschiene gebracht, die hat schon damals immer gesagt, hey, dein Charakter und so deine Einstellung, das passt so gut in dieses Immobilienwesen. Wie wäre es denn, wenn du das machst? Und ich habe da immer schon von geträumt, ich habe da nicht wirklich dran geglaubt. Und bis wir dann halt die Green Card hatten, dann habe ich halt meinen Maklerschein hier gemacht. Und ja, genau so hat das dann angefangen.
Sehr schön. Also ich höre zum einen, Stichwort Netzwerk war sehr wichtig, da kommen wir gleich noch drauf. Und jetzt hast du schon so ein bisschen von dem Anfang und dem Alltag da erzählt. Jetzt bist du Makler im Luxussegment. Wie sieht denn jetzt so ein typischer Arbeitsalltag für dich aus und welche Routinen hast du und welche Besonderheiten gibt's vielleicht auch?
Also ganz ehrlich, es gibt überhaupt keinen geregelten Arbeitstag, so gar nicht. Also ich arbeite 24/7, ich arbeite immer, ich bin immer erreichbar, was die Leute auch, glaube ich, sehr zu schätzen wissen. Und wenn es nur eine kurze SMS ist und sagt, hey, ich bin gerade im Termin, ich rufe dich gleich an. Das Einzige, was an meinem Tagesablauf wirklich geregelt ist, ist der Morgen. Also ich stehe immer zwischen 5 und 5:30 auf, trinke meinen Kaffee mit meiner Frau, dann gehe ich ins Fitnessstudio. Und nee, also ich mache meine Augen auf und gerade durch die Zeitverschiebung mit Deutschland und Amerika, ich mache meine Augen auf, nehme mein Handy, gucke, okay, WhatsApp, Textmessage, Instagram. Ich habe tatsächlich schon Kunden über Instagram, über meine Posts und so Instagram bekommen und E-Mails. Das mache ich immer. Ich antworte sofort, dass die Leute sehen, wow, der kümmert sich, das ist mega. Dann trinke ich meinen Kaffee und dann gehe ich ins Fitnessstudio und dann mache ich halt weiter E-Mails. Und dann halt meine Termine, die ich mache. Und die Termine, die variieren halt von bis. Zum Beispiel jetzt morgen früh habe ich einen Termin mit Fox, dem Fernsehsender Fox. Die haben sich bei mir gemeldet, aufgrund, weil ich halt schon relativ coole Listings habe momentan. Also aktuell habe ich gerade 4 Listings über 2,5 Millionen, sorry. Und die haben mich gefragt, ob ich damit den drehen würde. Gerne. Und ich habe erst gedacht, die wollen mich veräppeln, das ist ein Scam oder was auch immer. Da musst du nämlich hier in den USA auch manchmal ein bisschen aufpassen mit so Firmen. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, die sollen mir das alles per E-Mail zuschicken. Und das habe ich dann an meinen Marketingleiter weitergeschickt und habe gesagt, hey, Stefan, wie sieht das aus? Ist das legit? Und er hat gesagt, wow, das musst du machen, das darfst du nicht ablehnen. Das ist eine mega Gelegenheit und ja, jetzt treffen wir uns morgen zum Drehen.
Oh, sehr schön. Oder? Da bin ich gespannt, wie es gelaufen ist. Davon wirst du ja bestimmt berichten. Jetzt hast du beides aktuell natürlich schon erlebt. Wie ist denn der Unterschied zwischen dem Leben und Arbeiten in Deutschland und Florida? Gibt es da Sachen, an die du dich erst gewöhnen musstest? Vielleicht kannst du da ein bisschen von erzählen.
Ja, das ist halt, also ich kam aus dem Angestelltenverhältnis aus Deutschland. Du hast deine 30 Tage Urlaub, du kannst halt, wenn es dir immer nicht so gut geht, dann gehst halt mal zum Doc oder was auch immer. Das ist halt so ein, also ich war in Deutschland nicht selbstständig und ich weiß ja auch durch meines Vaters und Katis Eltern, dass eine Selbstständigkeit immer eine andere Abhängigkeit ist von deinem Job und dass du es ganz anders siehst. Aber ich bin von einem Angestelltenverhältnis in eine Selbstständigkeit auf einem ganz anderen Kontinent reingeraten. Und das ist auf einmal, du weißt, also das kommt auch schleichend, das Bewusstsein dazu, dass du einfach, ihr rettet dir keiner den Hintern, wenn du, was soll man, wenn du nicht arbeitest, dann kriegst du kein Geld. Und im schlimmsten Fall würde das bedeuten, du musst wieder zurück nach Deutschland. Und es ist einfach eine 180-Grad-Drehung, meiner Meinung nach. Aber du machst es gerne. Also ich liebe meinen Job so sehr, dass es für mich eigentlich keine Arbeit ist. Das verschwimmt ja auch alles miteinander. Also du siehst jetzt als Arbeit, für einen Makler ist ja einfach die Beziehung zu deinen Kunden. Ist egal, ob es ist Käufer, Verkäufer oder was auch immer. Du gehst mit denen essen. Daraus entwickeln sich Freundschaften. Also ich habe jetzt zum Beispiel den ich jetzt als erstes das Haus verkauft habe, der ist auch in Deutschland. Für den machen wir auch die Hausverwaltung. Das ist halt einfach eine super Freundschaft, ist dadurch entstanden und genauso wie mit den Leuten, mit denen wir die Hausverwaltung machen, also die Besitzer davon, das ist halt, ja, es ist irgendwie Arbeit, also nee, lass uns mal das so sagen, du verdienst Geld, aber es ist nicht Arbeit, das fühlt sich nicht wie Arbeit an.
Das ist schön, dass du das so empfindest.
Ja, also ich habe auch kein Problem damit, wenn ich jetzt letztens habe ich einen, den Vertrag zum Beispiel, den ich jetzt geschrieben habe für das letzte Haus oder beziehungsweise den ich gegengeschrieben habe, das Gegenangebot. Da waren wir gerade beim Rodeo, Kati und ich. Wir haben uns da die Karten gekauft, schon so lange
Kathi ist deine
her.
Frau, vielleicht
Kati ist meine
kurz
Frau,
zum.
ja, sorry. Kati ist meine Frau. Und ich habe von diesem Rodeo keine Sekunde mitbekommen, weil ich nur die ganze Zeit mit dem Makler am Hin und Her telefonieren und E-Mail schreiben war, sodass wir uns dann halt noch beim Rodeo geeinigt haben. Ja, dadurch ist dann auch ein echt aktiver Deal zustande gekommen. Also meine Frau war zwar so ein bisschen, weil ich mich halt da nicht wirklich mit ihr beschäftigt habe, aber das ist halt so. Sie hat dafür jetzt Verständnis, weil jetzt ist dieser Deal halt zustande gekommen, was auch super schön ist. Oder auch mal selber habe ich Verträge nachts um 1 Uhr geschrieben oder das ist halt einfach, ja.
Also, du hast deine Berufung gefunden, du lebst den Job, du
Ja.
bist 24 Stunden, 7 Tage in der Woche für deine Kunden erreichbar. Jetzt würde mich interessieren, wie sehen denn so deine typischen Kundinnen und Kunden aus? Also, worauf achten Menschen im Luxussegment? Was für Typen?
Ja, am Ende des Tages bist du ein Dienstleister. Und die wollen von dir, dass du erreichbar bist, dass wenn die eine Frage haben, dass du die Frage hundertprozentig beantworten kannst. Wenn du die Frage nicht beantworten kannst, dann sage ich, hey, ich kläre das ab, ich melde mich gleich bei dir und dann kommst du mit einer Antwort. Also wenn du sagst, ich bin um 3 da, dann bist du um 3 da. Also du musst einfach zuverlässig sein. Wenn es heute nicht klappt, weil du schon voll bist, dann sagst du morgen um 2 und dann bist du aber auch morgen um 2 da. Das gibt nicht verschieben oder was auch immer. Und ich glaube, diese Verbindlichkeit, die du auch außervertraglich regelst, ich habe auch ganz viele Deals jetzt gemacht oder mehrere Deals mit, das haben wir nicht aufgeschrieben, aber ich habe denen gesagt, so und so sieht's aus, das und das mache ich, da kümmere ich mich drum und dann mache ich das. Also dann, es ist halt einfach dieses, man sagt das so, ein Mann, ein Wort. Das kennt man ja wahrscheinlich das sagt man halt manchmal einfach so. Und da halte ich so doll dran fest, weil das ist halt einfach das Stärkste, was du haben kannst, dass die Leute wissen, okay, wenn er das sagt, dann macht er das. Und das
Ja,
wissen die halt zu schätzen.
sehr schön. Was würdest du denn sagen, neben der Sorgfalt und Zuverlässigkeit, was sind denn große Herausforderungen, die du im Luxussegment hast und womit du dann auch täglich konfrontiert bist?
Die großen Herausforderungen. Also eigentlich gibt es jetzt zu Luxus und Normal. Also ich hatte ja auch schon Deals, die sind unter 1 Million gewesen. Auch für 300.000, 600.000. Das ist egal. Also derjenige, der $300.000 ausgibt, für den sind $300.000 genauso viel wie jemand, der 3 Millionen ausgibt. Und das ist halt einfach. Ich mache da auch keinen Unterschied, ob ich jetzt an dir ein bisschen mehr Geld verdiene als an dem anderen. Am Ende des Tages ist es, also ich würde sagen, gerade in der ganzen Transaktion gibt es keinen großen Unterschied zwischen reich und eher weniger, also Normalverdiener und wirklich superreichen Leuten. Und auch die superreichen Leute, die wissen einfach zu schätzen, wenn du denen nicht nach dem Sinn redest, die wollen halt auch, dass du ehrlich bist und die wollen halt auch, dass du denen auch ja deine Meinung sagst oder auch die Lage erklärst, wie es wirklich ist.
Jetzt beschreibst du ja gerade die Situation, wenn du mit deinen Kunden sprichst. Was sind das denn für Kunden? Also hast du viel Kunden, Kundinnen, die selber dort wohnen wollen? Hast du eher die Investorenschiene, die du ansprichst? Und woher kommen die Kundinnen und Kunden dann auch? Sind das internationale Kunden? Kommen die aus der Umgebung, aus Florida? Wie sieht das so aus?
Also sowohl als auch. Größtenteils arbeite ich mit internationalen Kunden, also halt gerade aufgrund der Sprache Deutsche, Österreicher und Schweizer. Es ist halt einfach für die super, wenn die jemanden vor Ort haben, der wirklich die Verträge versteht. Das ist eine andere Sprache und du weißt ja selber, Vertragsdeutsch kann ja schon mal schwierig sein und dann noch in einer anderen Sprache und dass du es halt einfach für die übersetzen kannst und genau, also größtenteils sind es Leute auch, die ihr Geld halt irgendwo, die haben halt genug Geld, die wollen halt gerne ihr Geld irgendwo noch in eine andere Währung unterbringen und dann, du weißt ja selber, wo kannst du besser dein Geld unterbringen als in Immobilien?
Das stimmt.
Dann teilweise vermieten die ihre Häuser, also als Investobjekt, da hast du so, du hast ungefähr die Faustregel, dass wenn dein Haus zu einer Summe X 26 Wochen im Jahr vermietet ist, gehst du so bei plus minus null raus, deine Kosten, die du dann halt hast. Alles darüber würdest du halt ein bisschen Gewinn machen, was ja super ist. Also du kaufst ein Haus, du hast es da, du vermietest und dann machst du damit halt, selbst wenn du da null rausgehst, du hast halt die Wertsteigerung über die Jahre und die ist ja halt hier echt super enorm. Gerade jetzt hier im Bereich Cape Coral oder Südwestflorida, das ist halt, die Wertsteigerung über die letzten Jahre, das ist ja der Hammer gewesen.
Wo du das gerade ansprichst, Wertsteigerung, wie sieht es denn so im US-Markt aus von den Trends? Also wir hatten jetzt gerade einen Regierungswechsel. Wie ist das alles so? Wie verändert sich der Markt? Verändert er sich überhaupt?
Ja, also der Markt, der ist halt super, der verändert sich halt super. Man muss dazu sagen, also wenn man sich jetzt die letzten 5 oder 10 Jahre anguckt, dann ist es halt, dann siehst du da so einen Trend nach oben. Man muss aber auch jetzt sagen, wenn du es jetzt zum Beispiel von Covid, also der Covid-Zeit, das war ja hier, wo das so heftig explodiert ist, weil Florida war halt einer der Bundesstaaten, die haben halt relativ früh wieder alles zur Normalität gerufen während Covid und deswegen gab es halt hier so einen Boom. Die Preise sind wirklich explodiert. Die Häuser, so viele Neubauten gab es hier und das war halt so richtig, wir sagen dazu auch den Covid-Boom und jetzt hast du halt das Inventar, das hat sich halt auch sehr aufgestockt und momentan bist du gerade dabei, dass die Preise wieder ein bisschen realistischer werden, also wenn du es jetzt vergleichst, Covid zu jetzt, weil du hast halt dieses ganze Inventar, aber wie gesagt, wenn du die 5 Jahre, also pre-Covid und jetzt halt vergleichst, ist das halt, du kannst eigentlich, also unser Haus jetzt bestes Beispiel dafür, das hat an Wertsteigerung von 2017 bis jetzt hat es sich verdoppelt. Und wow. Das ist bei ziemlich allen, was so 2017, 2018, was du da gekauft hast, dass sich das bis jetzt verdoppelt hat. Wenn du jetzt halt guckst, die Preise also wenn du jetzt, sag ich mal, ein Jahr nach Covid gekauft hast und dann mit jetzt vergleichst, dann ist der Preis ein bisschen runtergegangen. Aber wir werden da auch wieder hinkommen. Also das ist halt Cape Coral. Ich bin ja Cape Coral, da bin ich ja so spezialisiert, weil ich da auch halt wohne. Also ich mache halt alles von Punta Gorda bis Marco Island. Aber Cape Coral ist halt so meine Gegend. Und Cape Coral musst du dir vorstellen, ich weiß ja nicht, ob du dich schon größer mal mit Cape Coral befasst hast, aber Cape Coral ist halt wie Venedig. Du hast halt überall diese ganzen Kanäle. Also man sagt auch dazu, dass Venedig von Amerika. Du hast halt überall dieses ganze Kanalsystem. Du kannst halt fast immer, also es gibt 2 verschiedene Kanalsysteme, einmal Süßwasser und einmal Salzwasser. Von den Salzwasserkanalsystemen kannst du halt theoretisch von deinem Garten auf den Golf von Mexiko fahren. Und das ist einfach unglaublich. Cape Coral ist trotz diesen ganzen Baubooms jetzt zu 60% erst bebaut. Die machen Pläne für die Infrastruktur, die haben so viele Projekte gerade, die sie hier machen, die überlegen gerade so, ist gerade aktuell wirklich im Gespräch, dass die einen Flughafen für Privatjets bauen. Also Cape Coral, das ist noch, da ist noch so viel Luft nach oben. Deswegen bin ich auch echt froh, dass ich mich hier auf den Markt so ein bisschen spezialisiert habe und da ist auch die Zukunft meiner Meinung nach.
Sehr spannend, also schöne Ausführung, danke dafür. Wie wichtig, wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, dass du dich in der deutschen Bubble bewegen konntest und gerade am Anfang da dann auch viel Unterstützung hattest und dir das dadurch dann auch leichter gefallen ist. Wie wichtig ist denn ein starkes Netzwerk gerade in den USA für dich? Also wie wichtig sind die Kontakte zu Finanzierern, Projektentwicklern oder auch anderen Maklern?
Das ist das A und O. Also das ist wirklich, Kontakte ist hier das A und O. Aber ich glaube, das ist in Deutschland nicht anders. In Deutschland sagst du ja Vitamin B. Das ist halt allgemein, wenn du dich mit einem Kunden triffst, die kommen ja erstmal zu dir und dann wollen die von dir die Informationen. Und es ist egal, ob die jetzt einen Neubau machen wollen, also dass du mit verschiedenen Bildern zusammenarbeitest, dass du dann dich mit denen triffst, dass die wissen, wer du bist. Und du gehst da dann in die Gespräche mit den Bildern, planst die Häuser. Dann haben die, sagen die, hey, ich habe keine, wie mache ich das mit der Finanzierung? Dann kennst du jemanden von der Finanzierung, dann kennst du Rechtsanwälte und sowas alles. Das ist halt, also du bist der Ankerpunkt Nummer eins erstmal für deine Kunden und alles andere, die wissen, wow, du hast so ein Netzwerk, egal was ich dem frage, der kann mir das beantworten, der setzt mich mit einem Steuerberater zusammen, weil du hast ja auch halt, wie gesagt, hier hast du halt viele Deutsche auch. Dann gibt's hier so eine Regelung, das ist die FIRPTA, das ist zum Beispiel, die behalten, wenn du jetzt ein Ausländer bist, behalten die eine gewisse Summe von deinem Verkaufswert ein und das kriegst du dann halt am Ende des Jahres wieder. Die machen das halt einfach nur, damit du nicht abhaust, ohne deine Steuern zu bezahlen, nachdem du dein Haus verkauft hast. Oder allgemein bei den Investitionen, wie schreibst du was ab und sowas alles. Also das ist halt super wichtig, dass du auch Deutsche, also ich habe von allen Deutschen und ich habe von allen Amis, also ich habe gute amerikanische Steuerberater, gute amerikanische Finanzierer und genauso für den deutschen Bereich, weil sag ich mal, du brauchst jetzt einen Steuerberater oder du brauchst einen Finanzierer, was eigentlich noch viel wichtiger ist erstmal. Du brauchst einen Finanzierer, aber wenn du den jetzt, du bist Deutsch, du hast den deutschen Makler ausgesucht, weil du möchtest halt auch einfach das auf deiner Muttersprache, damit du es besser verstehst, alles abwickeln und dann hast du ich kann ja die Finanzierung nicht mit dem machen. Ich kann ihn nur weiterleiten an jemanden, der halt die Finanzierung macht. Und das ist dann halt super vorteilhaft, wenn du da nicht mit einem Ami sprichst, sondern dann halt auch mit einem Deutschen sprichst.
Okay, also sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähnlich wie in Deutschland, ein großes Netzwerk zu haben, Bescheid zu wissen, wer die beste Finanzierung vielleicht anbietet oder ja, genau, mit wem man sich schnell austauschen kann.
Und allgemein so wegen Netzwerk, also ich bin jetzt bei der Firma, die ich bin, das ist eine super gute Firma, die ist jetzt auch innerhalb der letzten 4 oder 5 Jahre tatsächlich sogar zur besten Brokerage in den USA gewählt worden und dadurch hast du auch so viele Kontakte, du hast Kontakte in anderen Bundesstaaten mit den anderen Agents, da haben wir so Referral-Programme, das heißt, jemand, der jetzt in New York ist, der möchte halt jemanden hier, aktuell habe ich das gerade aus Detroit. Da kommt jemand aus Detroit und möchte halt hier in Southwest Florida seine Häuser verkaufen. Der hat seinen Agent, mit dem er da in Detroit arbeitet. Sein Agent hat meine Brokerage angerufen, also mein Büro, und hat dann gesagt, hey, der hat jetzt 2 Häuser in Cape Coral, also ein Haus und ein Grundstück. In Cape Coral, wer ist denn da so der Agent, den man ganz gut empfehlen kann? Und da hat meine Sales Managerin hat dann den Namen von mir und Cindy, halt meine Teamleiterin, hat sie gesagt und so kam das dann halt zustande, dass wir dann halt mit ihm jetzt zusammen sein Haus verkaufen.
Was mich noch interessieren würde, wie stellst du dir den Luxusimmobilienmarkt oder generell den Immobilienmarkt in der Zukunft vor? Also welche Trends oder Entwicklungen könnten gerade auch vielleicht für internationale Investoren relevant sein?
Ja, also das ist ja wie ich das eben schon mal so ein bisschen gesagt habe, also Tendenz ist auf jeden Fall steigend, gerade in Florida, gerade hier in der Gegend Cape Coral. Du hast halt, also wenn du dir den Verlauf mal so ein bisschen anschaust, Cape Coral war schon immer interessant, auch wo Cape Coral noch langweilig war. Beziehungsweise langweilig heißt, sage ich jetzt mal, da war noch nicht viel los, was jetzt Attraktionen oder Projekte, Bauprojekte angeht, war halt hier noch nicht viel los. Und die haben hier super viele Projekte, die jetzt machen. Also auch der Flughafen, dann gibt es dann ein Seven Island Project, das ist nochmal eine große Restaurant-, Hotel-, Poolanlage auf 7 verschiedenen Inseln, die direkt nebeneinander sind. Dann machen die die ganze Yachtclub-Area neu, dann haben die da noch mehrere große Commercial Buildings und wenn du dir das mal anguckst, was Cape Coral bietet jetzt im Vergleich zu, was die vor 10 Jahren hatten, oder du schaust dir den Verlauf an. Also das kannst du nicht mit Naples vergleichen, weil Naples ist halt einfach nochmal over the top. Aber du hast im Norden hast du Sarasota, im Süden hast du Naples. Und wenn du dir halt den Preisvergleich anschaust oder die Preisentwicklung, alles südlich von Sarasota, das geht halt immer weiter runter, weil Sarasota wird so teuer und dann geht es weiter runter. Punta Gorda und was auch immer. Und dann irgendwann kommt dann Cape Coral in der Mitte. Genauso hast du das vom Süden her, Sarasota, Estero und Cape Coral ist halt genau da in der Mitte und du guckst dir halt den Preisverlauf an und dann treffen die im Cape Coral tatsächlich wirklich beide aufeinander. Und dann hast du halt noch dieses Kanalsystem von Cape Coral, dieses ganze Projekte und das ist halt, wo ich glaube, dass das hier tipptopp ist. Also in den nächsten 10 Jahren sehe ich wahrscheinlich, dass die Häuser, die ich jetzt für 1,5 Millionen oder was auch immer verkauft habe, dass die mindestens 2,5 Millionen ungefähr wert sein könnten. Auf jeden Fall wertsteigernd.
Also eine deutliche Wertsteigerung.
Ja, ja.
Ich höre daraus, es bleibt also ein attraktives Ziel für Investoren. Wahrscheinlich für den, der sich dafür interessiert, der kann dann auch einfach mal bei dir auf die Seite, die wir verlinken, mit schauen, was es da so Interessantes gibt. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal von dir hören, da du die Erfahrung ja selber gemacht hast. Was wäre so ein Ratschlag, den du dir vielleicht auch selbst gewünscht hättest für den Start in den USA, aber vielleicht auch als Immobilieninvestor in den USA?
Den ich mir gewünscht hätte. Also ich würde den Ratschlag, den ich Leuten geben würde, von mir aus jetzt, wäre, dass ich einfach sagen würde, bleib dran, gib nicht auf und sei da. Also jeder sagt hier, was ist das Wichtigste, also what's the most important thing in your business? Und die Antwort ist halt, show up, also sei da. Und ich glaube halt, dass du diese Zuverlässigkeit mit deinem Durchbiss, dass das halt einfach sehr erfolgsversprechend ist.
Okay. Und wenn ich jetzt starten wollen würde, als Investor in Immobilien zu investieren, was wäre da so wichtig für mich, gerade am Anfang?
Ja, dass du erstmal erklärst, was ist deine Investitionssumme, was soll dein Ertrag sein, wie finanzierst du? Weil die Finanzierung ist ja auch in USA schwierig, wenn du keine Credit History hast. Also hier ist das auch so eine Art Schufa, aber du kriegst nicht mal einen Handyvertrag, wenn du hier keinen Credit Score hast. Und deswegen, also ich hatte eine Finanzierung, die war super duper kompliziert. Da gehen auch echt Grüße an meinen Finanzierungspartner da raus. Der hat das so durchgeboxt. Das ist unglaublich gewesen. Ich habe teilweise gedacht, das haut nicht mehr hin, das funktioniert nicht. Der Kredit geht nicht durch. Und der hat das echt durchgeboxt. Und das war halt, also der Deal stand echt auf der Kippe wegen der Finanzierung. Und die Finanzierung ist, würde ich sagen, das Wichtigste. Bist du ein Cash-Buyer, also bezahlst du das in bar? Was ich jetzt eigentlich besser finden würde, wenn du dein Geld aus Deutschland herholst. Das hatte ich nämlich auch. Einen Kunde, der hatte sein Haus abbezahlt in Deutschland, hat das Haus beliehen neu und hat dann, weil die Zinsen sind halt auch in Deutschland einfach sehr viel günstiger und du hast halt nicht diese hohen Closingkosten hier für die Banken, wenn du es hier finanzierst. Und dann spielt halt nochmal eine richtig große Rolle, gerade in der Preisklasse, wo wir dann von sprechen, der Wechselkurs einfach. Also der Wechselkurs ist super wichtig und die Finanzierung. Und wenn du das auf der Reihe hast, wenn du weißt, okay, was sind meine finanziellen Möglichkeiten, und erst dann würde ich auch wirklich aktiv nach Häusern gucken.
Also höre ich aus, gerade Finanzierung, wie auch hier in Deutschland, generell super wichtiges Thema. Das muss geregelt sein. Da muss man einen Experten an der Hand haben, im Idealfall mit einem großen Netzwerk.
Ja, genau.
Sebastian, ich danke dir für deine Zeit. Danke, dass du ein bisschen früher aufgestanden bist. Ich meine, wir sind 6 Stunden voraus. Danke für deine ganz tollen Informationen, deine Beschreibung, wie es so gelaufen ist. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, gerade bei deinen Listings, dass sie sich gut verkaufen. Und ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwann mal wieder hören.
Das war's für diese Folge von UBU Insider. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert uns doch, damit ihr keine der nächsten Folgen verpasst. Habt ihr eine Frage, Feedback oder wollt selbst mal Gast bei uns sein, dann schreibt uns an podcast@urbio.com. Und falls ihr gerade über die nächste Finanzierung nachdenkt, wir unterstützen euch gerne. Den Link zur Terminvereinbarung, den findet ihr in den Shownotes. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.